Einen wunderschönen guten Abend und auch von uns erst nochmal Entschuldigung für das Hickhack in dieser Raumsache. Das tut uns sehr leid. Wie gesagt, gestern waren wir noch in A, heute dann nicht und jetzt wieder. Aber jetzt sind wir nicht A, sondern 79 und da sind wir schon quasi mitten im Thema unserer Vorlesung heute. Was sind wir eigentlich?
Ich habe ein Modell gefertigt, Frau Kollegin.
Ja.
Der heutige Abend wird in etwa so ablaufen. Ich hoffe, Sie können das sehen.
Kannst du das ein bisschen erläutern vielleicht?
Ja, kann ich. Also das Thema des heutigen Vortrages, wurde eben vorgetragen, verläuft ungefähr in dieser Form. Und wir werden uns quasi von dieser Seite nähern. Also direkt durch.
Frau Kollegin, nein, andersrum. Das Thema des heutigen, ein wunderschöner Abend. Das Thema ist das da und wir nähern uns so dem Thema. War das nicht so?
Wir werden es vielleicht verbinden.
Bevor wir richtig einsteigen, ich muss noch zwei kurze Danksagungen mit dir machen, meine Damen und Herren. Erstmal danke nochmal an Einladenden hier heute, weil das war immer wieder Spaß, hier zu sein. Und ganz besonders geht auch der Dank an Herrn Harald Frese von der Arbeitsstelle für wissenschaftliche Weiterbildung, die verantwortlich sind im letzten für diese Vorlesungsreihen. Und ich weiß nicht, ist Herr Frese da? Ich habe ihn heute noch nicht gesehen. Nein? Lohnt sich trotzdem mal ein bisschen über diesen Menschen nachzudenken, der wunderbare Titel auch veröffentlicht hat. Zum Beispiel sein Standardwerk zur Debatte der Stammzellenforschung, zur Ingenieurmathematik und, das werden Sie besser kennen als ich, inspiriert von meiner Kollegin hat er geschrieben, Leben im Alter, Ängste und Depression. Also insofern, Dank an Herrn Frese. Ja, dass das möglich ist. Und, genau. Wir haben ganz kurz, um einen kleinen Rahmen aufzuspannen, was wir heute hier eigentlich machen wollen, meine Damen und Herren, in den letzten Jahren, ja, muss man sagen, hauptsächlich in CERN, am CERN gearbeitet. Sie haben es mitgekriegt, es gab einige Pannen am CERN, die sind nun, ja gut,
nicht mit uns in Verbindung zu bringen, um das mal deutlich zu
machen. Naja, nun, also auf der Suche nach des Pudels Kern, wie man so schön sagt, haben wir Pudel auf nahezu Lichtgeschwindigkeit aufeinander prallen lassen im Teilchenbeschleuniger von CERN und das hat dann doch Schwierigkeiten gemacht.
Nicht für viele, die es nicht wissen, denn das CERN-Institut ist nach Rudi Cerne benannt.
Ja.
Nicht ein der ewige 28. der Weltrangliste im Eiskunstlauf, möchte
richtig
ich sagen. Herr Cerne hat dann umgesattelt Sportmedizin und schließlich Pressesprecher des CERN.
Ja, richtig, genau, in Luzern.
In Luzern.
Wir wollen uns heute, wie gesagt, diesem, auch das nochmal als kleine Darstellung, wie wir uns heute dem Thema nähern wollen. Meine Damen und Herren, wenn ich trotzdem nochmal das Thema, könnt ihr nochmal das Thema auflegen? Ich weiß, das ist jetzt
ein Rücksprung, aber es ist
ein Rücksprung. Wir wollen uns heute diesem Thema nähern und diesen Titel nähern. Und ich glaube, wir müssen am Anfang ganz kurz in der Kürze der Zeit, die uns bleibt, einige Sachen nochmal ganz schnell klar machen und ein bisschen nochmal rekapitulieren, obwohl wir schon oft darüber gesprochen haben, meine Damen und Herren. Wir machen den ganz schnellen Einstieg erstmal rund um das ganze Thema Mesonen. Wir sind also mit anderen Worten in der Teilchenphysik. Ich möchte da ganz kurz irgendwie ein Atommodell haben wir hier. Ein Atommodell, das ist das Rutherfordsche, Margaret Rutherford, die mit der Stringer-Theorie. Wie auch immer, wir haben also einen Atomkern und wir haben hier verschiedene Elektronen auf den äußeren Schalen. Wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen, meine Damen und Herren, wir haben also in dem Zentrum des Atomkerns sowohl Proton als auch Neutron und darum die Elektronenhülle. Wenn wir uns Proton und Neutron aber genauer anschauen, ich rede schon, wie heißt der Bublatt? Ne? Ich werde heute so bublattig.
Ja? Es bleibt. Ich habe ja ein bisschen Skrobel.
Nein, ist es wieder so schlimm. Ja. Meine Damen und Herren, wenn wir uns Protonen und die Atomkerne anschauen, wenn wir da mal ein bisschen genauer hinschauen, finden wir dort die Mesonen. Mesonen sind per se ganz simpel kleinste Teilchen aus drei Quarks. Hier eben ein Proton. Und diese Quarks haben, auch das wissen Sie natürlich besser als wir verschiedene Flavor, wie man so schön sagt, Quark-Flavor, up and down in diesem Fall. Typischerweise gibt es drei Teilchen, drei Quarks in jedem Meson, wobei auch das ist in letzter Zeit häufiger vorgekommen, rein hypothetisch mehr und mehr auch an Tetra-Quarks gedacht wird oder Penta-Quarks, die dann natürlich auch immer merkwürdigere, exotische Flavor bekommen, wie zum Beispiel Mango. Gut, meine Damen und Herren, soweit erstmal dazu. Wenn wir uns die Quarks genauer anschauen, meine Damen und Herren, kommen wir ganz schnell zu dem Punkt. Quarks kommen immer zu dritt. Ich muss mal ganz kurz mal Kollegen starten. Wir haben so ein paar Sachen, an die wir nachher anschließen, die müssen wir mal hier kurz notieren. Quarks kommen fast immer zu dritt. Wie gesagt, es gibt so ein bisschen die Diskussion, ne, Penta, Tetra, wie auch immer. Bleiben wir erstmal bei den dreien. Und die haben verschiedene Flavor und sie haben verschiedene Farbladungen. Bei den Quarks ist es so, wenn man die Farbladungen übereinander legt, was ohne Probleme geht, kommt man ähnlich wie bei der Farbenlehre subtrahierend rot, blau und grün übereinanderlegend auf weiß. Das nur nebenbei. Wenn wir uns die Quarks anschauen, meine Damen und Herren, dann bestehen die Quarks an sich aus drei Klassen. Nämlich
Mesonen.
Ja. Mesonen. Dankeschön, Frau Kollegin.
Ich weiß nicht, ob jetzt die Quarks oder die Protonen, also ich meine die Hadronen.
Ja, ich mache gleich den Begriff und Anti. Es gibt Baryonen. So, und das sind, jetzt müsste man es einfach eigentlich tauschen, also das sind ja hier die Hadronen. Und hier Mesonen, Baryonen und Antibaryonen bestehen eben aus Quarks. Quarks, ganz kurz, haben kein Volumen, haben einen Ort im Raum ohne Höhe, ohne Tiefe oder Breite. So viel erstmal dazu. Wir befinden uns also im tiefsten Inneren der Quantenphysik und in der klassischen Mechanik, wenn wir quasi einen Schritt zurückgehen, in der klassischen Physik ist es so, man kann ein Teilchen, was geschmissen wird, was fällt, man kann den Vorgang des Fallens relativ gut beschreiben.
Hier ist der Ort, dort ist die Geschwindigkeit.
Ganz meine Damen und Herren. In der Quantenphysik ist das nicht mehr möglich. Es ist nicht mehr möglich, vorherzusagen, an welchem Ort und mit welcher Geschwindigkeit ein Teilchen nachgewiesen wird. Mahoney und Van der Platten-Flopphoch haben das klassische Teilchen-Streuexperiment. Nein, Frau Kiel, das müssen wir heute nicht. Im klassischen Teilchen-Streuexperiment nachgewiesen, dass selbst wenn immer unter gleichen Umständen Teilchen gestreut werden, es nicht mehr möglich ist, vorherzusagen, wie sie sich verhalten. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit festzustellen, was machen diese Quarks. Kurz gesagt, Teilchen verhalten sich im großen Rahmen der Quantenphysik gerade so, wie es ihnen gefällt. Es ist purer Zufall. Vielleicht haben Sie schon gehört, Heisenbergsche Unschärferelation, Schrödingers Katze, das Experiment ist ja auch berühmt, haben wir oft genug hier vorgeführt. Ich glaube, wir wollten heute nicht noch mehr Katzen ins Verderben stürzen, deswegen haben wir darauf verzichtet. Das heißt, wie gesagt, im Rahmen dieser ganzen Quantenphysik wirklich der Zufall. Das war so schwer für Herrn Albert Einstein zu verstehen oder nachzuvollziehen, dass sein Ausruf heute noch berühmt ist: Gott würfelt nicht. Unsere Forschung, meine Damen und Herren, am CERN-Institut haben anderes bewiesen und somit rufen wir heute an Herrn Einstein zurück. Gott würfelt nicht, aber die Götter schon. Zusammen wollen wir uns also merken, zusammenfassend, auf der untersten Ebene der Teilchenphysik herrscht pure Anarchie. So viel zum Thema Mesonen. Gehen wir gleich einen Schritt weiter, meine Damen und Herren, und zwar zu dem unglaublich nervenzerfetzenden Teil Neuronen. Die beiden gehören zusammen. Wir haben hier mal eine knappe Darstellung eines Neurons. Wir haben hier den Zellkern, wir haben hier quasi die Hauptzelle. Hier gibt es dann das... Die Überleitung zu den Synapsen und zur nächsten Nervenzelle. Was passiert? Ganz simpel. Ideen, Gedanken, Gefühle. Das Unbewusste. Und so weiter. Entstehen ja in unserem Gehirn. Entstehen in unserem Sein. Und wie manifestiert es sich? Ganz simpel. Es gibt ganz einfache elektrische Ladungsverschiebungen, die hier durch die Myelinscheiden hinüberspringen und somit den Impuls hier über die Synapsen weitertragen. Das ist ganz simpel gesagt, wie Impulsweiterleitung im Gehirn stattfindet. Das Lustige ist natürlich, weil, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, meine Damen und Herren, was ist denn eigentlich Elektrizität oder elektrische Ladung, die da verschoben werden? Ich zeige Ihnen nochmal ganz kurz das da. Wie wir wissen, wir sind wieder in den kleinsten Teilchen der Welt. Elektrische Ladungen sind einfach nur Verschiebungen auf den Hüllen oder den Schalen oder den Sphären auch der Elektronen. Und wir haben gesehen, das ist ziemlich willkürlich, was passiert. Wenn wir diese beiden Erkenntnisse zusammenpacken, meine Damen und Herren, auch hier passiert nichts anderes, als hauptsächlich Kalium-Ionen den Transport, den Reaktionstransport hier machen, die im Prinzip nichts anderes tun als, naja, eben kleinste Teilchen. Ob sie reagieren oder nicht, ist purer Zufall. Wir können relativ schnell sagen, und das wird nachher noch sehr wichtig sein, meine Damen und Herren, es ist so ein bisschen, ob was passiert oder nicht, ob wir etwas denken oder nicht, ob wir eine Tat tun oder auch nicht, zum großen Maße abhängig von dem Zufall rund im Quantenphysik-Zirkus, möchte ich sagen. So viel erstmal vielleicht dazu als kleine Einleitung. Und Frau Kollegin, wir wollen bei dem Titel weiterarbeiten, oder?
Ja, aber ich muss das jetzt nochmal zusammenfassen, was Sie da sagen. Das bedeutet ja, wenn die Ionen, also die elektrischen Ladungen im Gehirn, von zufällig dahinspringenden Teilchen abhängig sind, dann ist es ja gar nicht bewusst, dass ich nach diesem Glas greife, sondern ein Zufall von irgendwelchen dahinspringenden Ionen.
Ja.
Also ich habe überhaupt keinen freien Willen.
Richtig. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist denn dann Willensfreiheit?
Das fragen große wir natürlich Philosophen. Die Schwämme fragen wir das.
Ja, zum Beispiel.
Weil Schwämme haben keine Synapsen. Die haben also die völlige Willensfreiheit. Das jetzt nur am Rande. Wir schauen jetzt nochmal hier auf unseren Titel. Meine Kollegin hat uns jetzt schon reingeführt in die Neuronen, in die Mesonen. Nicht und von ihr wegführend zu ihr zurück möchte ich über das Thema Matronen sprechen. Die Matrone an sich ist ja umgangssprachlich eine nun phlegmatische, etwas ältere, dicht beleibte Frau. Darüber wollen wir heute aber nicht sprechen, sondern wir schauen uns das Ganze natürlich mal altertumswissenschaftlich an. Nicht? Die Matrone ist eine Muttergottheit. Sie wird verehrt vom 1. bis zum 5. Jahrhundert vorrangig im Bereich des Römischen Reiches und den angrenzenden Gebieten, nicht? Zum Beispiel Britannien und Gallien und so weiter. Diese Matronen,
Muttergottheit sagten Sie gerade?
Muttergottheit, sagte ich ja, ist auf uns gekommen, indem wir Überreste gefunden haben. Jetzt nicht von den Muttergottheiten, sondern von Votivsteinen, die für diese Matronen aufgestellt wurden. Nicht? Also kleine Votivsteine zum Dank an die Matronen. Wir wissen, dass dieser Kult um die Matronen vermutlich ein keltisch-germanisch-römischer Kult ist, denn die Namen auf den Steinen, die uns überliefert sind, sind alle in genau jenen Sprachen, in keltisch, lateinisch und den gallischen Dialekten verfasst worden. Das Spannende daran ist, dass dieser Kult der Legionäre, also des Römischen Reiches, andockt an Kult um die Verehrung der Diesen, der Walküren und der Nornen. Nicht die Nornen, die Schicksalsgöttin der nordischen Mythologie. Und das Spannende daran ist, dass die Nornen auch immer zu dritt auftauchen, meine Damen und Herren. Nicht, das behalten Sie jetzt einfach mal im Hinterkopf, das taucht dann nochmal auf. Die Wortbedeutung schauen wir uns nochmal näher an. Die Matrona ist eine Frau vom Stand, die Familienmutter, eine ehrbare Ehefrau, die vornehme Dame oder die Herrin und Gebieterin. Matrone, sehen Sie mal so im ungefähren Wortstamm zu Mater, der Mutter, nicht Alma Mater, die Nährende, Erzeugende, Säugende, was auch immer. Da ist so das gedankliche Feld dieser Wortbedeutung. Und das Spannende daran an dieser Mater-Konstruktion ist, da geht es auch um Quelle, um Ursprung, um Wurzel und Grund. Nicht? Genau das, was auch wieder uns an die Nornen erinnert, die drei Schicksalsgöttinnen, die an der Quelle sitzen, unterhalb der Weltenesche. Das Spannende an den Matronen ist, wie ich eben schon sagte, sie kommen immer zu dritt vor. Ich will Ihnen das mal zeigen. Hier haben wir die aufanischen Matronen. Auf deutschem Boden wurde dieser Stein gefunden. Das Spannende an den Matronen ist, dass sie immer zu dritt auftauchen. Links und rechts zwei Matronen, die mittlere und die ältere mit einer Haube. Und die junge Matrone immer mit offenen Haaren, nicht? Gerade so wie Sie, Frau. Ich habe noch ein weiteres Beispiel. Was Sie auf diesem Bild jetzt etwas genauer sehen, ist, dass die Matronen mit Symbolik überladen sind, mit sogenannten Fruchtkörben. Frau Kollegin, vielleicht, um das vielleicht etwas deutlicher zu machen, vielleicht machen Sie jetzt mal einfach die Matrone. Sie haben also jetzt einen Fruchtkorb. In diesem Fruchtkorb finden Sie Fruchtbarkeitssymbole. Sie sehen das hier. Sie finden Granatäpfel zum Beispiel. Sie finden Wickelkinder, sind auch häufiges Attribut von Matronen. Oder Opfer in Form von Fisch oder Rind. Also ungefähr so gibt es auch Opfersteine, wie Sie das hier sehen. Sehr schön, Frau Kollegin. Und die Rituale, von denen wir übrigens recht wenig wissen, wie werden eigentlich die Matronen verehrt, laufen immer so ab, dass man Südfrüchte oder Äpfel zusammen mit Teelichtern auf ihren Schoß stellt.
Ja, das ist ja der Frau. Danke.
Tippen Sie einfach mal Matrone ein im Netz. Hier nochmal ein ganz wundervolles Beispiel. Dies ist leider etwas unscharf geworden. Hier sehen Sie auch wieder die Granatäpfel hier im Schoß. Ich habe das Bild nochmal etwas bearbeitet, um quasi den Originalzustand herzustellen. Ich möchte Ihnen den auch noch zeigen. Also ganz eindeutig sehen Sie hier natürlich rechts das strahlende, blühende Mutterwesen, die Muttermatrone, in der Mitte das Jugendliche mit aufgelöstem Haar und links die etwas ältere der drei Matronen, die nicht nötig, dass sie älter ist, sondern auch sehr viel weiser ist natürlich. Das kann man nicht. Wir wollen schnell ein paar wichtige Matronen vorstellen, Frau Kollegin.
Ja, also es gab unglaublich viele Matronen, die sind überall quasi, ich sage jetzt mal so, in ganz Deutschland gefunden. Darüber hinaus natürlich, der Matronenkult ist natürlich überall gewesen. Aber es gibt ein paar sehr schöne Matronen. Was mich ganz besonders gefreut hatte, ist die Matrone Abia Marze. Das bedeutet auf Deutsch, das hinten im Wald liegende Grenzland.
So die drei Matronen dieses Grenzlandes.
Richtig, und mit anderen Worten, es geht so ein bisschen wie wir, die wir versuchen, das Wissen hinter das Grenzland, das Gewussten hinter zu verschieben. Und insofern fühlen wir uns diesen auch verbunden.
Wichtig ist auch, sind auch die Matres Amphratnine, die Matronen des persönlichen Glücks. Die gibt es also auch.
Mhm. Amnesahene.
Das passt hervorragend, wie Sie das aussprechen. Es geht hier um den Mangel an Erinnerung. Also gegen die Matris, gegen das Vergessen.
Ja, ich fast sage.
Dann gibt es noch die Matrone Gavaisie. Das finde ich persönlich wichtig, weil es aus dem Gotischen kommt, das Gavaisie, und das heißt viel wie Bekleiden. Also die Matronen des Bekleidens.
Ganz wichtig auch die Matris Femilena, übersetzt so viel wie die Herrin des Fimmelthings.
Fimmelthings.
Ja.
Fimmelthings, schreibt ihr das vielleicht mit auf?
Ja.
Wer wird eine Liste der wichtigsten Worte der Vorlesung für Sie schon mal zusammenstellen? Fimmelthings.
Jetzt ist dieser so. Things. So. Das ist dieses das TH im Runischen.
Im Runischen,
im Germanischen, wie auch immer, irgendwo da, genau. Und heißt wahrscheinlich das Endurteil oder sowas?
Ja, oder?
Fimmel.
Ja, Fimmel. Und die letzte Matrone, die ich vorstellen möchte, ist die Matrone Phoebe. Hier haben wir wieder die Wurzel, die Quelle, den Schicksalsfaden, das Verwobene, das Familienband und das Heim. Und wenn wir wieder beim Schicksalsfaden sind, wir kreisen immer wieder zu den drei Nornen zurück. Ich zeige es Ihnen mal. Hier sehen wir die drei Nornen der nordischen Mythologie. Sie sitzen unter der Welt in Esche und spinnen den unsichtbaren Schicksalsfaden eines jeden Menschenlebens. Ursprüngliche Deutungen gingen hier übrigens davon aus, man sieht hier drei alte Damen, die nicht sehen können. Ne? Sie haben ja keine Augen. Und hier unten liegen Zigarrenhülsen. Also starke Raucherin, das erkennt man an dem Nebel, der da drüber ist. Ja? Hier sind die Zigarrenhülsen, die das gerade entfallen. Und hier ist der starke Nebel. Und oben drüber merken Sie sich bitte das Eichhörnchen und den Adler, das wird später nochmal wichtig. Die Schwäne lassen Sie ganz außer Acht. Verinnerlichen Sie dieses Bild der drei Matronen.
Nornen.
Nornen. Matronen, Nornen. Ja, Sie haben recht. Übrigens, vielleicht sollte man den Namen einfach mal nennen. Es sind Urdskuld und Verdandi. Die eine für die Vergangenheit, die eine für das, was ist und die eine für das, was kommt. Und sie spinnen zusammen den Schicksalsfaden und dann sind wir wieder bei drei. Und Sie rauchen gerne. Ja, natürlich. Das muss man einfach sagen. Die drei. Wir wollen ja noch mal kurz auf die drei schauen, bevor wir von den Matronen wegeilen.
Ich habe schon dreimal jetzt unterstrichen.
Ja. Aber wie können wir die drei denn füllen?
Ach so.
Nicht?
Ja.
Mit zwei und eins zum Beispiel.
Naja, nicht.
Also wir als Einheit, Sie als Einheit schaffen das Dritte.
Das Wissen.
Zum Beispiel.
Ja.
Nicht? Oder man kann auch schauen, wachsen Fruchtbarkeit und Vergehen. Oder die Raumgröße, Höhe, Tiefe, Breite. Geht auch. Oder die heiligen drei Könige, Athos, Porthos und Aramis.
Patros?
Nein, Patros.
Nein, nicht Patros.
Okay. Oder die Dreiheit bei den Göttern. Es gibt so viele Kulturen, die eine dreifaltige Götterwelt haben. Wie zum Beispiel die Teutonen. Die
das
Teutonen.
Ist
ja, nicht ist ein Hase. Eigentlich, ja, es ist ein Hase. Also eigentlich ist es ein. Frau Kollegin, wenn Sie genau hinschauen, ist es ein teutonischer Gott, der einen Pudel beschleunigt.
Das stimmt, ja, die Pudelbeschleunigung. Sie erinnern sich, dass auf der Suche nach dem Sinn von Stonehenge hat man das zum ersten Mal nun festgestellt. Auch das war ein Pudelbeschleuniger. Problem war immer, dass wenn der Pudel an diesen Steinen... Aber gut, soweit.
Okay. Weitere wichtige Dreiheiten, die wir quasi nur im europäischen Raum kennen, sind zum Beispiel das Ich, das Es und das Über-Ich.
Zum Beispiel,
nicht? Oder andere Götter wie zum Beispiel Isis, Osiris und Horus. Wenn wir jetzt so viel von Muttergöttinnen bei Matronen sprechen, darf eine nicht fehlen, eine Muttergottheit, und das ist die Pachamama.
Oh.
Ja. Nicht, wir gehen quasi nach Mesoamerika und ein bisschen nach Süden, in die Anden, dort wo die Inkas lebten und heute ihre Nachfahren. Die Pachamama oder die Mama Pacha, die als Göttin verehrte, personifizierte Mutter Erde, ist auch eine Fruchtbarkeitsgöttin. Sie ist eine omnipotente Göttin und in ihrer, also nicht in ihrer, sondern in dem, was ihr zugeschrieben wird, beinhaltet sie die ganze Welt. Ja, vielleicht malen Sie, wollen Sie die Welt noch malen? Oder?
Pachamama. Also das Spannende, beinhaltet die ganze Welt.
Ja, lassen Sie es erstmal einfach so stehen.
Mhm.
Und jetzt haben wir aber von Pachamama gesprochen. Und das Interessante ist, dass es im Quechua oder im Aymara, das sind die Sprachen der Indios, keine Mama gibt. Und es gibt dort nur einen Pacha. Die Mama ist importiert mit den Konquistadoren. Nicht? Durch die Eroberung drang quasi das Wort Mama in die Sprache der Indios ein.
Jetzt könnte man glauben, dass es vorher ein Indio-Wort für Mama gab. Nein,
nein,
gab es nicht. Pacha, Mama war früher nur Pacha.
Genau. Und Pacha ist ein geschlechtsloses, also nicht ein weibliches, sondern ein geschlechtsloses Prinzip für das universale kosmische Gefüge. Nicht? Und das Spannende daran ist, dass Pacha ebenso wie unsere Quarks einen Punkt im Raum bezeichnen. Einen Punkt im Raum, der alles umfasst, die Gesamtheit des Seins bedeutet, also Totalität.
Ja, und gleichzeitig aber keine Ausdehnung hat wie die Quarks. Oder?
Nein,
ja.
Einfach nur ein Punkt im Raum. Und man kann jetzt, das ist jetzt etwas theoretisch, was ich hier erzähle, das noch ein bisschen weiter ausführen, das möchte ich Ihnen hier zeigen. Das ist natürlich ein philosophisches und ein religiöses Gedankengebäude. Nicht? Pacha hat drei Ebenen. Die eine Ebene ist die Oberwelt, Aixapasha und Hananpasha. Dann gibt es die Unterwelt. das sind diese beiden diametral entgegengesetzten Welten, die Patcher ausdrückt. Und dann gibt es in der Vorstellung keine Möglichkeit, diese beiden zueinander kommen zu lassen, weil sie sind entgegengesetzt, außer wir stellen ein Gleichgewicht her. Und dieses Gleichgewicht heißt Taipi oder Chaopi. Und dieses Gleichgewicht erreicht man durch Rituale und durch Opfergaben, indem man in Kommunikation mit Pacha tritt. Das ist kein Problem, weil Pacha ist überall. Nicht? Das Interessante daran ist, dass die Indios kein Bild von der Pacha haben. Nicht? Alles, was sie auf dem Markt kaufen können in Cuzco, ist nur für Touristen hergestellt. In diesem Fall ein touristisches Tonobjekt. Denn Pacha hat alles in sich und braucht keine Darstellung. So, jetzt haben wir quasi den Versuch, die Oberwelt und die Unterwelt ins Gleichgewicht zu bringen. Und wie schaffen wir das? Durch diese Welt. Diese Welt, in der wir alle leben, ist die Ebene, auf der wir versuchen, das Gleichgewicht zwischen Oberwelt und Unterwelt herzustellen. Und auf der zeitlichen Ebene präsentiert dieses Prinzip das Vergangene, das Kommende und das Jetzige. Also eigentlich auch wieder etwas Nornisches, möchte ich fast sagen.
Wir haben wieder unsere drei Dimensionen auf jeden Fall. Und das ist wirklich sehr spannend.
So.
Frau Kollegin, ich habe einige Sachen gehört, kann ich da schon einschreiten? Weil ja, ich habe so ein paar Sachen gehört, die ich extrem spannend finde, Frau Kollegin. Sie haben ja bei den ganzen Matronen über die Muttergottheit gesprochen und eben auch eigentlich war Pacha ein göttliches Prinzip, möchte man das sagen. Ein geschlechtsloses göttliches Prinzip. Und ich würde gerne zwei Fragen nehmen, Kollegin, wenn ich darf. Herrlich. Dass wir uns zwei Minuten dem Wort linguistisch nähern, Gott. Das ist relativ spannend, denn das Wort Gott selbst gibt es eigentlich nur in diesem ganzen germanischen Sprachraum und basiert auf dem, ich muss nachschauen, Guld oder Guld oder irgendwas? Guda, natürlich Guda.
Wie die Stadt in den Niederlanden.
Nein, das war Glauber. Als Gegenkonzept dazu gibt es natürlich auch im Indogermanischen das Wort Deus, aus dem sich dann ableitet natürlich Deus im Lateinischen, Zeus. Jetzt gibt es was, was mir nie klar war, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, wenn man Zeus Vater, also im Lateinischen Zeus Pater, so ein bisschen rumnuschelt, was kommt raus? Richtig, Jupiter. Es ist Tatsache, Jupiter heißt Zeus Vater. Wusste ich wirklich nicht. Kommt also daher. Hier ist die Bedeutung relativ klar. A ist Deus erstmal im Sinne selbst an sich A männlich. Es ist eine, im weitesten Sinne, eine Person, eine einzelne Einheit. Und wird gerne übersetzt mit, ich darf das einmal so ein bisschen kaputt machen. Okay. Und wird übersetzt mit strahlend, Erscheinung und so weiter. Viel spannender nun, wenn wir uns hier mal in unserer eigenen Heimatsprache umschauen, meine Damen und Herren. Das Wort Gott, Guda, bezeichnet an sich, und jetzt halten Sie sich fest an Ihren Stühlen, ein geschlechtsloses göttliches Prinzip.
Pacha.
Das soll geschlechtslos heißen. Göttliches Prinzip. Das heißt, unsere Vorfahren haben nicht irgendwie Gott gedacht als eine Person und schon gar nicht als männliche Person, sondern eben als ein Prinzip, als ein Durchdringen von allem. In diesem ganzen Feld dieser heidnischen Götter gibt es natürlich Gottheiten, die dann dargestellt werden, Freier, Thor, Odin, das man alles kennt. Aber das Prinzip an sich ist, dass es irgendwie eine göttliche Durchdringung dieser Welt gibt. Geht so weit, dass gesagt wird, sind bekannt die germanischen Götter, die Asen. Und da gibt es das Bild im Germanischen, dass jeder Mensch quasi seine eigene göttliches Prinzip mit sich herumträgt. Auf Deutsch gesagt seine eigene Göttlichkeit. Auf Deutsch gesagt seinen eigenen Gott. Man muss sich das vielleicht vorstellen wie eine Sphäre, wie eine Schale um sich herum, die die Göttlichkeit ausmacht. Das ist der germanische Glauben. Jetzt wurden wir alle irgendwann christianisiert. Also jetzt als Kultur gesprochen, nicht persönlich. Und was passiert? Die Christen kommen aus dieser Gottvorstellung. Und was machen wir, meine Damen und Herren? Wir wissen, ähnlich wie bei allen anderen Situationen wie Staatengründung oder sonst was, wir verzichten auf unsere eigene Macht und geben dem Staat das Machtmonopol. So haben wir es hier in der Religion gemacht. Wir verzichten auf unsere eigene Göttlichkeit und geben es irgendeinem merkwürdigen Konstrukt namens Kirche und geben dem das göttliche Monopol. Das ist quasi in Kurzfassung das, was hier passiert ist. Und
darf ich da kurz nochmal einschreiten, Frau
Kollegin? Ja, ja, ja.
Ich sage, wir geben so schön. Nicht, das hatten die Inkas damals nicht, die konnten nicht geben, die wurden dazu gezwungen, die Vorstellung der Jungfrau Maria sozusagen in ihre Kultur zu integrieren. Und so wurde aus der Pacha die Pachamama, ja, nicht die anzubetende weibliche Gottheit.
Ja.
Und so wurde das zusammen vermischt.
Und der Ursprung, das ist ein schönes Beispiel, weil auch ähnlich ist es natürlich hier in unseren Kulturen passiert. Wir können gleich mal einen Blick darauf werfen, auf so, wie das Weltenbild der Germanen war. Da gibt es einen Ort, der heißt Hel. Und auch das ist vielleicht einigen bekannt. Wo kennt man das Wort heute? Natürlich A, in dem Wort Hölle. Aber auch in dem schönen alten Märchen Frau Holle. Und Frau Holle, wie wir wissen, ist eine etwas merkwürdige Frau, die ein bisschen Schnee macht und Eis und ja, genau, gerade draußen irgendwie lustige Sachen macht und große Haare hat.
Und eine Haube auf dem Kopf.
Achso, und eine Haube, oh ja, ich dachte gerade. Sehr große Haare, ja. Aber die nicht wirklich gut, aber auch nicht wirklich böse ist. Das ist das Spannende bei diesen germanischen Gottvorstellungen. Es gibt nicht irgendwie der allmächtige Gott, es gibt nicht den guten Gott oder den bösen Gott. Es gibt irgendwie viele Götter, die so... Oh, die sind mal so irgendwie. Ist doch ein bisschen komisch, wie die sich verhalten. Man weiß es nicht, aber man versucht, sie mal irgendwie freundlich zu stimmen. Und das Lustige ist, es sind ja auch die eigenen Götter. Nicht? Also insofern, wenn sich Götter komisch verhalten, dann liegt das ja an einem selbst. Nicht? Weil jedem sein Gott, jedem seine eigene Ase oder Aase oder Ors im Schwäbischen dann. Aber wenn wir hier schon bei Hel oder Hel sind, muss ich doch mal ganz kurz, Frau Kollegin, die Götterwelt auflegen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, meine Damen und Herren. Achso, ich muss aufklappen. Ja, gut. Herrlich. So, ist hier noch klar? Naja, nun. Okay, man kann es häufig sehen. Meine Damen und Herren, die Weltenvorstellung bei den alten Germanen, bei allen nordischen Völkern, ist ja ähnlich konstruiert, läuft auf drei Ebenen. Thema Nummer eins. Drei Ebenen. Und hat immer so drei Ausprägungen, möchte man sagen. Und wenn ich dazu ganz kurz was erzählen darf, Asgard da oben war der Götterwohnsitz. Wir haben das schöne Vanaheim, das ist der Wohnort der Fruchtbarkeits- und Bauerngötter. Und wir haben Lichtalfheim, das kann man da hinten vielleicht gerade noch sehen, Lichtalfheim, das ist das, der Ort der guten Alben, Elfen und so weiter. Midgard, da wären wir zu finden, das ist der Ort der Menschen, eben der Ort, der in der Mitte liegt. Nilfheim und Muspelheim, Sie können das da drüben leider nicht sehen, ich versuche das mal, ja, so geht's doch. Nilfheim und Muspelheim liegen eigentlich sich diametral gegenüber und wie Sie alle wissen natürlich, wird Nilfheim vom Drachen Nidhögg beherrscht. Diese Welt Nilfheim besitzt sowohl kreative als auch destruktive Aspekte. Und Muspelheim wird von Surt regiert, dem Zerstörer. Da sollte man sich nicht aufhalten in Muspelheim, da kriegt man eins auf den Deckel. Schwarzalfheim, ganz kurz. Ja, ja.
Wenn Sie sagen, Midgard, Nilfheim und Muspelheim, ja, liegen auf einer Ebene, also unsere Welt liegt quasi zwischen den beiden sich diametral entgegengesetzten,
genau, Welten. Eigentlich hätte ich das immer in die Mitte packen
sollen
müssen. Nur ganz
Ja. Dann noch ganz schnell Schwartalfheim, das ist die Heimat der Schwarzalben und Elfen, also sehr böse. Jötunheim ist das finstere Land der Riesen, die Jötun genannt werden natürlich. Diese Welt ist kalt und schneebedeckt und gilt als bedrohlich und lebensfeindlich. Und Hel, wie gesagt, wird von Hela regiert, oder auch Holle, ist jenes Reich, in dem das Wissen der Toten wiedergefunden werden kann. Und das ist das ganz Spannende, was ich eben gerade gesagt habe mit der Christianisierung. Eigentlich gar kein böser Ort, Hölle, Hell. Man findet dort das Wissen der Toten wieder. Wurde dann aber in der Christianisierung umgedeutet. Und auf einmal ist aus diesem schneebedeckten, kalten Ort, wo man das Wissen der Toten wiederfindet, eine rauchende, böse Hölle geworden, wo ein Teufel arbeitet. Die Germanen haben, wie gesagt, dieses lustige Weltenbild. Und ich müsste jetzt eigentlich, hast du so einen Marker? Meinst du, der schreibt da drauf? Grüne. Schreibt er da drauf?
Ja, ja. Also, wenn es ein Marker ist, nimm doch den hier.
Wir müssen uns, wunderbar. Wir müssen uns vorstellen, ungefähr hier, so, gibt es die Weltenesche. Also, zentrales Element in diesem germanischen Glauben ist diese Weltenesche, um dass sich die verschiedenen Ebenen dieser Welt rum gruppieren. Schöner vielleicht so. Tiefer, ja. So. Eine Zeichnung von 1808 von Olof Olofsson ist Tatsache. Und wenn wir uns da ein bisschen genauer anschauen, was hier eigentlich passiert. Also hier hätten wir konnten die ganze Grafik nicht hundertprozentig dekodieren, aber hier unten haben wir die drei Wurzeln der Weltesche, meine Damen und Herren. Dort sitzen also unsere drei Nochnen. Unter anderem haben wir hier die Quelle der Urt. Eine der Norner heißt ja auch Urt und irgendwie hatte hier was damit zu tun. Hier treffen sich immer die Götter, wenn sie was zu besprechen haben, ne? Außerdem, das ist ja so schön, das ist das Netteste an dem Ganzen. Die eine Quelle ist eben die Quelle der Urt, bezeichnet entspringt dem Reich der Nornen und ist daher auch nach einer der Nornen, nämlich Urt, benannt, haben wir gerade gehört. Die zweite Quelle, die hier unten entspringt, ist Vergelmir, nordisch für brodelnder Kessel. Und hier ist der Ursprung aller kalten Flüsse der Welt. Hier haust der Drache Nidhögr und nagt an den Wurzeln der Esche, bis sie dann irgendwann zusammenfällt. Dann sind wir schon bei Wagner und Götterdämmerung und solche Sachen. Das ist genau sein Thema, wirklich, weil die Weltenesche zusammenbricht, sind die Götter auf einmal heimatlos und wissen nicht mehr, was sie tun sollen. Die dritte Quelle, die wir hier unten haben, ist noch Mimirs Quelle. Und der Riese Mimir bewacht sie, weil es ist die Quelle des Wissens und allem, was man so inhalieren kann, an Schlausein. Wenn man dorthin möchte, meine Damen und Herren, und jetzt kommt die Kurz, muss man ein Pfand da lassen. Und was lässt man Schöneres als Pfand da? Als sein Augenlicht. Also wenn ich wissend werden möchte, muss ich meine Augen dort irgendwo lassen beim Riesen Mimir. Aber man braucht sie ja dann auch nicht mehr, weil wenn man nämlich dann alles verstanden hat, alles Wissen der Welt, wird man ja hellsichtig. Und dann braucht man seine kleinen Äuglein nicht mehr. Wahrscheinlich haben auch deswegen die Nornen keine Augen. Oder weil sie so viel geraucht haben, aber okay.
Sitzen ja auch an der Quelle, nicht in der Nähe. Ja.
Absolut, absolut. Wenn wir uns...
Ja, ich kann Ihnen auf diesem Bild kurz noch etwas erläutern, während meine Kollegin mit ihrem Gespiel telefoniert. Ein wichtiges Element ist hier diese dreistrahlige Regenbogenbrücke, die zur Quelle Urd führt und von Asgard kommt. Das heißt also, die Asen, die Götter, galoppieren immer diese Regenbogenbrücke, die dreistrahlige, hinab und das Rot dieser Brücke ist das Feuer, das sie beschützt. Also die Regenbogenbrücke brennt, damit nicht jeder rüber kann. Merken Sie, statt drei. Und wichtig ist, wir haben ja vorhin die drei Damen gesehen, wie sie an ihrer Weltenesche sitzen. Es gibt hier Äste der Weltenesche. Darf ich das an dieser Stelle schon sagen?
Frau Kollegin, ganz kurz, wie nennt sich noch diese dreistrahlige Brücke?
Sie ist benannt nach einem türkischen Kühlkopf. Tiefkühlfrosthersteller.
Ja, Tiefkühlhersteller, ja. Bifröst.
Bifröst.
Bifröst heißt diese Brücke. Warum, weiß man nicht, aber sie heißt Bifröst.
Ja. Nee, es heißt Schwankende Himmelstraße, auch irgendwie germanisch, aber gut.
Ja. Oder wie die Schwedin sagt, Osbro. Die Asenbrücke.
Ah, okay.
Aber kommen wir zurück zu den drei Ästen der Weltmeere. In ihnen hausen Tiere. Unter anderem der Adler, den Sie vorhin gesehen haben. Und.
Also, warum
haben
wir
den?
Habe ich ihn noch irgendwo?
Den Adler?
Ja,
da, hier ist der Adler.
Und das Eichhörnchen Ratatosk.
Was? Aber ganz wichtig, also Sie sind ja nicht alleine dort, ja. Eichhörnchen und Adler, sondern was anderes haben sich die Germanen denn einfallen lassen können, außer dass noch vier Hirsche dort wohnen, in den Ästen.
Das ist zum einen Dvalin, Durator, Dain und Dunair.
Und man weiß nicht so genau, was diese vier Hirsche jetzt sollen. Also ich meine, ich weiß auch nicht, was das Eichhörnchen da soll, aber gut. Diese vier Hirsche, da gibt es so verschiedene Interpretationen, was sie eigentlich darstellen sollen. Die vier verschiedenen Winde, die an der Weltenesche rumknabbern. Oder aber auch was ganz anderes, man hat es noch nicht dekodiert. Ich glaube, an dieser Stelle können wir erstmal das ganze lustige Exkursthema nordische Mythologie verlassen. Ich rate es Ihnen nur, gehen Sie mal auf Wikipedia und klicken Sie sich durch von nordischer Mythologie. Sie kommen auf Namen, die haben Sie noch nie gehört, die sind so komisch. Und Geschichten, die sind sehr, sehr komisch. Also auch die Schöpfungsgeschichte zwischen, ja, was war das, Alpe und Drecksack? Nein, Alpe und, ich hab's,
nein, Frau Kollegin, Asker und Embla.
Asker und Embla.
Sind die ersten Menschen gewesen, die aus behauchten Baumstämmen hergestellt wurden.
Richtig. Wie wir alle wissen, natürlich aus Esche und Ulme. Ulme. Esche und Ulme. Genau, und richtig.
Also nicht aus was war der Elderstab von Dumbledore? Nicht?
Ja. Ja. Sie sehen, meine Damen und Herren, es gehört alles zusammen.
Irgendwie.
An dieser Stelle, dieser kurze Ausflug.
Ja, Ihre Schlussfolgerung.
Genau, wir wollen doch einfach nur noch mal festhalten. Wir waren, meine Damen und Herren, bei Pacha, dem göttlichen Prinzip, was ohne Geschlecht irgendwie existiert und alles durchdringt und die Welt definiert. Wir waren bei den germanischen Ideen, nordisch-germanischen Ideen rund um Gott.
Dass jeder seinen eigenen hat.
Jeder hat seinen eigenen Gott. Jeder ist ja, durchdrungen, als hätte sie oder er eine Sphäre der Göttlichkeit um sich herum, meine Damen und Herren. Und die Wichtigkeit ist eben, ja, die einen so, die anderen so, ja. Und diese Sphäre der Göttlichkeit, die jeder und jedes in uns trägt, ist eben geschlechtslos, ist ein allgemeines Prinzip, was uns durchdringt.
Puh, der erste Satz ist fast vollbracht. Wo ist denn die Folie, Frau Kollegin?
Welche Folie? Ah, ja, danke.
Ja, aber Sie sitzen hier nicht zu Vergnügen, sondern Sie folgen uns ja auf der...
Halt! Oh mein Gott, so viel Zeit muss noch sein.
Bitte sehr. Ja, schön.
Aber ich habe viel Zeit.
Die Zeit ist doch mal.
So.
Ich bitte Sie.
Frau Kollegin.
Ja, nun machen Sie als Verstärkung des gerade Gehörten.
Ja, ich habe hier noch drei Matronen gefunden, als ich auf La Palma war, meine Damen und Herren, die drei Matronen von La Palma. Jetzt sieht man die eine, die dritte, die hässliche Kleine nicht so, aber das ist auch noch da, meine Damen und Herren. Das nur nebenbei. Tschüss.
So.
Nach runter, danke, wunderbar. Also wir haben über Neuronen gesprochen, über Meson und Matronen, meine Damen und Herren. Und wir haben das Thema die Götter schon angesprochen. Und wenn da steht, die Götter, dann ist das für uns extrem wichtig, weil es geht eben nicht um Gott, sondern um die Götter. Um eben das göttliche Prinzip, meine Damen und Herren. Und wo sind die Götter? Richtig, sie sitzen uns im Nacken.
Ja, und bevor wir zum Nacken kommen... ja, über den Nacken möchte ich...
Im Nacken des Unbewussten.
Ja, genau, das Unbewusste. Nicht, Frau Kollegin?
Ja, genau, wir haben über die Götter gesprochen, fangen wir vielleicht erstmal unbewusst an.
Ja. Das Unbewusste. Also eigentlich würde ich ja sagen, über das Unbewusste soll man nicht sprechen, weil sonst zerstört man ja den Zauber.
Das stimmt. Wurde auch schon viel zu viel darüber gesprochen, aber also ein, zwei Sachen wollen wir doch sagen.
Ein, zwei Sachen wollen wir sagen. Herr Pongratz hat sich die Mühe gemacht und hat mal geguckt, wer hat denn als erster von Unbewusst gesprochen. Und Herr Pongratz sagt, Goethe war es, 1777 in seinem Gedicht An den Mond. Da hat er zum ersten Mal in der Erstfassung, apropos Erstfassung,
ja. Ja, ja.
In der Erstfassung An den Mond verwendet Goethe also zum ersten Mal in der deutschen Sprache das Wort unbewusst. Ich darf es kurz zitieren.
Pop.
Schön. Ce qui n'est pas connu des hommes, ou pas même envisagé, dans les labyrinthes du cœur erre dans la nuit.
Warum ist das jetzt auf Französisch?
Nee, wir sind einfach international.
Ach so, okay. Was den Menschen unbewusst oder wohl veracht, durch das Labyrinth der Brust Wandel in der Nacht.
Ja. Gut, also Goethe hat es eingeführt. Und das Spannende daran ist ja nicht, Sie wissen ja, Goethe, letztendlich der erste Quantenphysiker, den wir hatten.
Ja, nicht? Auf der Suche nach des Pudels Kern. Nicht? Also,
ja. Nicht, also ich, ist ja klar, dass Desi oder ein CERN fällt ja nicht vom Himmel. Es gibt einfach Vorläufer und Forscher, die sich intensiv damit befassen. Wir haben schon von Pudelhensch vorhin gesprochen. Goethe hat sich da natürlich mit befasst. Mit zotthaarigen Schäferhunden und Bracken, die aufeinander prallen und dadurch Pudelkerne, also entkernen die Pudel. Ja. Stangl-Taller vielleicht an dieser Stelle noch behauptet, dass Herr Pongratz sich irrt, dass das Wort unbewusst schon viel früher in der deutschen Sprache auftaucht. Einfach ein Wadenbeißer. Nicht wichtig. Vielleicht noch, weil Goethe ist es nun einfach mal nicht, vielleicht noch drei Zitate zum Unbewussten, die es einfach nochmal zusammenfassen. Ich lese einfach mal eins vor.
Ja.
Ob ich nun an einen Dämon des Luftreiches glaube oder einen Faktor im Unbewussten, welcher mir einen teuflischen Streich spielt, ist völlig irrelevant. Die Tatsache, dass der Mensch von fremden Mächten in seiner eingebildeten Einheitlichkeit bedroht ist, bleibt nach wie vor dieselbe.
Sagt Carl Gustav Jung in seinen Archetypen.
Ja.
Und mindestens ebenso komisch und mitreißend ist das folgende Zitat. Kommen Sie gerne rein, bringen Sie ein bisschen Unruhe oder ein bisschen Luft mit rein. Jean-Paul schreibt so schön, wenn man die Kühnheit hat, über das Unbewusste und Unergründliche zu sprechen, so kann man nur dessen Dasein, nicht aber dessen Tiefe bestimmen wollen. Und da haben Sie es noch im Ohr? Haben Sie es noch im Ohr? Quantenphysik, die Teilchen, nicht? Man kann nicht Geschwindigkeit und Ort gleichzeitig bestimmen, so offensichtlich auch mit dem Unbewussten.
Dann würde ich sagen, kommen wir doch, lassen wir das dritte Zitat beiseite.
Ja. Zum Nacken. Nicht, oh ja, ein Wort, was mehr hergibt, als Sie glauben, meine Damen und Herren.
Ja. Nicht lateinisch, oder lateinisch vielleicht besser nicht, aber anatomisch gesehen, Frau Kollegin, können wir Ihren Nacken vielleicht kurz mal sehen?
Oh Gott, hilft das nicht.
Also anatomisch gesehen ist der Nacken, Nucha, eine Verbindung zwischen Kopf und dem Rest des Körpers. Hier haben wir ein paar Muskeln, auch Muskeln des Tastsinns sitzen hier. Die Verbindung zum Kopf ist hier das Genick. Nicht? Und all das zusammengenommen verursacht die Sekretärinnenkrankheit.
Kannst du das auch ein bisschen ausführen?
Ja, bei falscher Beanspruchung natürlich.
Ach so, okay.
Also sie heißt übrigens dann Repetitive Strain Injury Syndrome.
Okay.
Nicht? Also man kann dann weder Arm, Hand, Schulter oder Nacke noch bewegen, wenn man diese Sekretärinnenkrankheit hat.
Ich lasse das Fimmelpinks hier nochmal stehen.
Ja, Fimmelpinks ist ganz wundervoll in diesem Zusammenhang.
Ja.
Letztendlich ist es ja auch ein Endurteil, wenn man nicht mehr schreiben kann.
Ja.
Nicht?
Man macht sich so noch oft lustig über Sekretärinnen, aber
genau.
Die Krankheiten sind nicht schön.
Nein. Einfach mal ein in den Raum gerufenes, was fällt mir denn zu Nacken ein? Ich habe natürlich.
Was fällt dir
denn
zu Nacken ein?
Zum Nacken fällt mir ein. Ledernacken, Specknacken, Stiernacken, Wulstnacken, Kurznackig, Stiernackig, Hartnackig, Nackenschlag, Nackenstütze, Nacken, Wirgel, Schabernack, Gisela-Nacken.
Gisela Nacken,
Baudezernentin in Aachen 2005.
Berühmte Gisela.
Taucht auf, wenn man Nacken eingibt in dieser Reihenfolge.
Schabernack, ja.
Schabernack könnten wir auch noch mit reinnehmen. Ich glaube, was wir sollten vielleicht unserem Auditorium ein morphologisches Feld eröffnen.
Oh ja, wundervoll, meine Damen und Herren. Das heißt, ein morphologisches Zitatenfeld rund um Nacken, ein Gefühl für das Thema Nacken, ein Bewusstsein heute hier
für den
zu schaffen.
Nacken zu bekommen. Ich würde so die ersten zwei, drei Einleitungen machen.
Ja, bitte. Mhm. Die kann ich nicht lesen.
Das ist 16 Punkt, Areal.
Nein.
Ach so,
ja.
Gut. Ja. Nehmen wir das deutsche Wörterbuch der Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm. Dort steht seitenweise was über den Nacken drin, das glauben Sie nicht. Zum Beispiel, und das finde ich ganz wichtig, Nacken als Wort taucht in allen germanischen Sprachen auf.
Außer bei den Goten.
Ja. Wir hatten vorhin die Goten mit dem Gewand, nicht wahr?
Ja.
Und dem dreifachen Gott. Lassen wir es einfach mal im Raum stehen. Die beiden Gebrüder Grimm kommen zur folgenden Aussage. Zu beachten ist, dass im Bayerischen der Nacken neben Knacken und Knücken Der Knochen, dessen Kollektiv Genecke oder Gnack ist, also die knochigen Teile des Halses, die Halswirbelbeine bedeuten würde. Aber auch bayerisch-österreichisch der Nock, kleiner Hügel, könnte in Betracht kommen. Und hier jetzt ein Zitat aus Parzival, aus einer ganz uralten Fassung. Durchs Oge ins Neid das Gabilot und durch den Nack.
Gabilot vielleicht. Beeindruckend, ja. Gabilot, auch eins der Worte, die wir uns heute merken wollen, meine Damen und Herren.
Also durchs Auge schneit ein Gabilot und durch den Nacken.
Was auch immer ein Gabilot ist.
Nicht, aber das klären wir vielleicht. Und vielleicht ich will noch ein Axon-Dach drauf machen.
Achso, Entschuldigung, ja, ein Axon-Dach. Mhm. Den Fimmelthings. Okay, Fimmelthings Gabilot. Ja.
Das nächste auch noch, oder können Sie das?
Nee, das wär, Sie sind ja im Altdeutschen besser als.
Konrad schreibt im Trojanischen Krieg. Und hing an seinem Nacke ein graver Mantel.
Ja. Oder dann weitere Zitate aus dem Niederhochdeutschen. Ich schwurg ihm mit der Kunkel mein auf seinen Nack.
Vielleicht Kunkel?
Kunkel, ja, Kunkel, ja, natürlich.
Wie rast die Windsbraut durch die Luft? Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken? Wer hat's geschrieben?
Na Güte, natürlich.
Im Übrigen schreiben, das finde ich sehr schön, im Übrigen schreiben die Gebrüder Grimm, Goethe mit Ö.
Ja.
Nur mal so am Rand.
Ein anderes schönes Zitat. Ihr Haar im Nacken reizt mich zu 100 kleinen Torenspielen.
Frau Kollegin, Sie als Japanophile, was fällt Ihnen da dazu
ein? Ja, Sie werden es wissen, meine Damen und Herren. Bei der Schminkkunst der Geishas wird besonders der Nacken besonders geschminkt, mitgeschminkt. Der kriegt zwei weiße Streifen an der Seite, sodass er möglichst lang und möglichst schmal wirkt. Schminkkunst des Nacken. Auch mal wieder was bei Wikipedia zum Nachschauen, meine Damen und Herren.
Und an dieser Stelle möchte ich die Nobelpreisträgerin in Literaturkunst erwähnen.
Ach ja. Ja.
Frau Hertha Müller sagt zu diesem Thema, im Haarknoten wohnt eine Dame. Eines ihrer berühmtesten Texte neben der Affenschaukel.
Ja.
Dann gehen wir vielleicht weiter. Wie Hals sich zum Begriff von Nacken verengt, erweitert sich auch Nacken zum Begriff von Hals. Äußerlich wie innerlich. Ein Beispiel vielleicht von Herrn Platen.
Wenn ich nie mit schlanken Armen mich um deinen Nacken stricke.
Nicht? Andere Bedeutung, die im Zusammenhang mit Nacken auftauchen, sind die Härte des Nackens, die Starrheit bedeutet, also Widerstand und Stolz, Hochmut, Trotz, all das steckt im Nacken. Vielleicht ein
und
Beispiel.
Beugte gewaltsam der jugendstarren Nacken, sagt Schiller.
Oder Freiligrath sagt, da warf er in den nackten Stolz sein Haupt zurück.
Nackenstolz, nicht Nackenstolz.
Nackenstolz. Ja, sehen Sie einen Freudscher? Nackt oder Nacken ist im selben Wortfeld. Wir wollen ja ein morphologisches auch.
Absolut, weil Nackt und Nacken gehört zusammen, ja. Ganz wichtig.
Und dann noch ein letztes Feld, oder dann sagen wir ein vorletztes, ist das Thema Alter und Jugend.
Moment. Nicht? Also Englisch naked.
Naked, ja.
Der Neck, Nock, Nacken, Nackt.
Ja.
Nackt, nackt, nacken, nackt.
Okay. Ja? Wiewohl der Jahre Bürde den Nacken sanft gekrümpft. Oberon von Wieland.
Ja.
Da steht gekrümpft.
Oder Platen nochmal. Züchtig mit gebeugtem Nacken treten fromm wir zum Altar.
Und vielleicht dann noch eins, weil es in unsere Reihe so schön reinpasst. Blozer Nack und gelbe Kittel locken mangen falschen Pittel.
Was auch immer ein falscher Titel ist, aber wir nehmen das mal in unsere Liste der wichtigen Worte für diese Vorlesung.
Und Voss bringt es auf den Punkt. Voss sagt, er stürzt sich gerade vom Dache hinunter, der Nacken brach aus seinem Gelenk und die Seele fuhr in die Tiefe.
Letztes Zitat vielleicht in dem Rahmen noch, ganz wichtig. Nahm er drauf seinen Bottenspieß auf den Nacken und wurde ein Bott. Vielleicht auch noch ein wichtiges Wort.
Das erinnert mich so ein bisschen an dieses wahnsinnig berühmte Buch, Der Bot.
Ja, das stimmt. Richtig.
Und weil Sie jetzt schon sagten, ein letztes Beispiel, hier noch ein letztes Beispiel. Wie plagst du dich, den Nacker aufzutragen, das Braune zu verweisen, die Runzeln wegzujagen?
Ja, meine Damen und Herren, weil da sind wir jetzt nochmal an einem ganz besonderen Punkt, das ist ganz, ganz wichtig. Der Nacker, und das war früher eine Bezeichnung für
hellrote Farbe.
Das Wangenrot. Ja. Auch das aus dem Wort Nacken, Wangenrot.
Dann notieren Sie doch auch gerne noch Nackrot mit Doppel-O, rosenfarbig.
Nackrot?
Ja.
Okay. Das hier ist dann rosenfarbig. Ja, meine Damen und Herren, also wir haben uns ein bisschen versucht, dem Nacken zu nähern.
Nicht? Und vor allem meine Kollegin sagt es vorhin ganz am Anfang, Schabirnack und Schabernack. Ja. Das hat auch was mit dem Nacken zu tun. Das Schöne daran ist, wir können dazu nichts sagen, es wurde noch nicht erforscht.
Ja, also insofern lassen wir das Wort Schabernack erstmal nur übrig. Aber die Götter im Nacken des Unbewussten, meine Damen und Herren. Als erstes, nach was für einem Gefühl hat man, es hört sich erstmal bedrohlich an, nicht?
Ja.
Als wie der Teufel im Nacken sitzen oder...
Oder vielleicht etwas harmloser, der Schalk sitzt mir im Nacken und zwingt mich zu einem Streich.
Ja, ja, und in diesem Falle sitzen eben vielleicht die Götter im Nacken, also die Götter als Schalk. Im Nacken. Also Gott und Schalk in diesem Sinne dann.
Gott Schalk.
Ja. Was wir, genau. Falls jemand Entschuldigung Hunger hat, hier eine kleine Spende. Auf, wir versuchen hier mal. So viel Zeit haben wir noch, oder?
Ja, natürlich. Also wir werden heute pünktlich um 9:30 hier rausgebaut.
Genau.
Frau Kollegin, während Sie noch die Massen speisen.
Ja.
Ich könnte hier noch ein paar Neutronen rumgeben, vielleicht auf dieser Seite.
Ja, das stimmt. Okay, gehen Sie doch noch einfach ein bisschen weiter, falls Sie wollen. Oder noch irgendwo Wünsche? Da, okay. Kommt.
Da hinten. Doch.
Ja, ja, natürlich, auf jeden Fall. Müssen wir. Also, meine Damen und Herren,
wir waren beim Wangenrot, was in uns schillert, der Nacken, der Gott, der uns im Nacken sitzt. Ist das jetzt nun, weil wir so christlich geprägt sind, weil das mitschwingt, dass wir da Sorgen haben und sich das deshalb so merkwürdig anhört, wie wenn uns jemand im Nacken sitzt?
Oder ist es eher so, dass das Göttliche, was uns umgibt, meine Damen und Herren, eben auch im Nacken ist, aber eben auch über uns, um uns herum, überall, das Göttliche ist quasi unser Schutzschild. Und insofern eben im Nacken des Unterbewussten, um uns, überall herum. Danke. Und da greifen wir schon quasi in den nächsten Satz hinein, meine Damen und Herren. Über Schminkungen, um ganz kurz das Wort ein bisschen genauer zu betrachten. Vielleicht kennen Sie, der eine oder andere wird ihn kennen, den spannenden deutschen Maler Arnold Rainer, genau, der eine spannende Sache macht rund um das Thema Überschminkungen. Platt gesagt, wir haben hier ein Foto von einer Person. Dieses Foto wird übermalt, das heißt, die Bildinformation, die uns eigentlich über das Foto gegeben wird, wird verändert. Und es passieren jetzt zwei Sachen. Wenn solche Übermalungen stattfinden, könnte man ja einerseits sagen, ich kann das Bild ja gar nicht mehr sehen, insofern weiß ich gar nicht mehr, was die Information dieses Bildes ist. Aber gleichzeitig, und das ist das Spannende, meine Damen und Herren, wird vielleicht durch diese Überschminkung, diese Übermalung, uns wesentlich deutlicher, was diesen Menschen gerade bewegt oder was ausgesagt werden soll. Das heißt, das Überschminken kann im besten Falle verdeutlichen, was ein Mensch gerade fühlt, darstellt oder macht. Das heißt, meine Damen und Herren, wenn wir schauen, geschminkt versus ungeschminkt. Vielleicht wollen wir da ein persönliches Beispiel bringen.
Ja, also zum Beispiel mich.
Ja.
Das war ja doch...
Ja, absolut.
Also, wenn ich morgens aufstehe, kann ich mir ja ungeschminkt noch nicht mal einen Kaffee kochen. Aber sobald ich mich schminke, das Wangenrouge, den Nacker auftrage, mich die Haare gerichtet habe und adrett in der Küche stehe, fühle ich mich wie Catwoman.
Und alles ist möglich. Nicht? Das ist ja das Spannende. Ohne Make-up ist es nicht möglich. Aber mit der Überschminkung wird es möglich. Mit der Überschminkung können wir Sachen tun, an die wir uns früher niemals dran getraut hätten.
Das würde ich nicht tun, wenn ich nicht geschminkt wäre.
Das hat vielleicht auch einen guten Grund. anderen Worten, meine Damen und Herren, die spannende Frage ist doch, was passiert mit uns, wenn wir uns schminken? Es werden Sachen möglich, die vorher nicht möglich sind.
Ja, was passiert denn mit Ihnen?
Ja, habe ich auch ein Beispiel? Ich habe kein Beispiel. Gut, das Spannende ist ja, sobald sich man sich dieses Mann und Frau und alle, die darüber sprechen wollen, also aber in diesem Falle dann, sobald das Make-up aufgetragen wird, passiert ja eine Transformation und Sachen sind möglich, die vorher nicht möglich wären. Und das ist das Spannende, meine Damen und Herren. Und das hat uns in unserer Forschungseinheit am CERN, als wir die Pudel beschleunigt haben, zu dem Punkt gebracht, meine Damen und Herren. Überschminkungen sind letztendlich nichts anderes als das Sichtbarmachen der eigenen Göttlichkeit. Das heißt, das Auftragen des Make-ups schafft es, dass die göttliche Sphäre, die uns ja umgibt, wir haben gerade das Sphärenmodell gezeigt, das Göttliche, was uns umgibt, wird sichtbar gemacht und dargestellt, indem man eben Make-up aufträgt. Und deswegen passiert es, dass sich Frau Dr. Mahoney, zu Recht oder nicht zu Recht, wie Catwoman fühlt am Morgen, sobald sie Make-up aufgetragen hat. Nicht? Insofern, die Überschminkungen sind extrem wichtig an diesem Punkt.
Und darf ich da vorgreifen?
Ja, bitte, bitte, bitte.
Das Schminken ist die Sichtbarmachung
des
Parallelweltseins.
Wir haben hier hinten das Parallelweltsein, die Bedeutung des Parallelweltseins.
Wir kürzen das mal ab mit PBS.
Ja. Wie das üblicherweise auch gemacht wird. Und wir müssen an dieser Stelle, weil wir diesen Kernsatz der Überschminkung, nicht mit der eigenen Göttlichkeit, die wir ja alle haben, aufgrund wissen, was wir vorhin dargestellt haben, müssen wir an diese Parallelweltsein jetzt einmal andocken. Und was ist denn Parallelweltsein, Frau Kollegin?
Ja.
Es gibt verschiedene Bilder.
Ja, es gibt auch
verschiedene Bilder und verschiedene Ideen dazu.
Genau, so ist es.
Es gibt verschiedene. Achso, genau.
Ich packe mal einen Koffer unter. Und da tue ich ein Elektron hinein.
Ein Glas.
Fresh. Ich hoffe, das Sie sind so verschont davon dahin. Parallelwelt sein.
Ja.
Es gibt viele verschiedene Parallelwelten und ich möchte Ihnen eine ganz spannende vorstellen.
Die hieß nochmal.
Bitte?
Die hieß nochmal.
Die hieß Konungarikan Elgaland Vargaland.
In kurz?
In kurz.
K-R-E-V.
Kref.
Kref, genau. Kref. Nochmal für die Leute, die mitschreiben, nochmal langsam. Mhm.
Vielleicht auf Englisch.
Ja.
Kingdoms of Elgaland and Vargaland.
Ja.
Dieses wundervolle Königreich ist vor 18 Jahren gegründet worden. Es wurde proklamiert von Karl Michael von Hauswolf und Leif Elgren. Zwei wundervollen Schweden. Und ursprünglich umfasste das Territorium dieses Königreiches, also dieses Territorium von Kref, den Grenzraum aller Länder und alle Zonen außerhalb von 10 nautischen Meilen der Territorialgewässer.
Genau
das, was auf der Grenze liegt.
Genau. Fasste es. Angenommen, wir hätten hier ein Deutschland und hier hätten wir ein anderes Land namens USA oder was auch immer. Und hier zwischen gibt es eine Grenze. Dann ist Kref genau das.
Und alle Grenzen dieser Erde sind Kref. Das Territorium wuchs im Laufe dieser 18 Jahre. Und zwar auf die zwischenräumlichen Territorien. The state between being awake and being asleep. Den Hypnagogie-State.
Also ganz kurz, also das heißt, Kref an sich ist eine parallele Welt, die entsteht, weil die Sachen, die zwischen den Definitionen existieren, benannt werden. Und durch das Benanntwerden entstehen sie ja. Das ist ja unsere alte These, benenne etwas und so wird es zur Realität. Und die haben diese spannende Sache gesagt, okay, die Grenze, die gibt es nicht, aber genau diesen Raum bezeichnen wir, benennen wir und dadurch entsteht er. Und die haben verschiedene Sachen dazugepackt, eben die Grenze zwischen Schlaf und Wachsein.
Ja, und dann auch noch die Escapistic Territories, also den mentalen Raum der Aktivitäten wie Tagträume und Telepathie umfasst.
Genau.
Ich darf ihn hier kurz mal zum 18-Jährigen, nee, zum 15-Jährigen bestehen von Elgaland. Die Briefmarkenserie zeigen, die entworfen wurde. Haben Sie das?
Ich habe es gegessen. Nein, das ist irgendwo, glaube ich, Frau Kollegin. Ach, da, nein, doch. Okay,
wir sehen hier also Doppelbriefmarken. Und hier haben wir zum Beispiel Monaco und Mexiko. Nein, Mexiko und die USA. Das Grenzland dazwischen, nicht?
Und natürlich ist hier der Bruch, genau hier die Grenze anzusehen auf diesem Foto.
Da oben Argentinien und Chile, nicht? Dort hinten Nordkorea und Südkorea. Also auch in den sozusagen physischen Äußerungen von Kreff finden wir das Thema wieder.
Parallelwelt sein ist aber auch noch mehr, meine Damen und Herren. Ja. Wie häufig hat man schon gehört? Wer schreit so viel an die Tafel? Mein Gott. Ich muss mal ganz kurz, Frau Kollegin.
Ja, bitte. Um das meine Kollegin herzustellen, versucht es ein weiteres Beispiel für Parallelwelt sein. Oder soll ich einfach darüber erzählen?
Erzähl doch.
Verliebt sein. Verliebt sein ist ein Parallelweltzustand. Sie kennen das alle. Nicht? Man schwebt im siebten Himmel. Woher kommt das eigentlich? Nun.
Also erstmal sagt man, wenn man im siebten Himmel schwebt, man ist ja nicht mehr hier auf der Erde. Naja, man ist in einer Parallelwelt. Man ist ja irgendwie sonst wo. Und die Frage ist natürlich, wo ist man denn da?
Genau.
Und wenn wir uns die verschiedenen Himmel anschauen, meine Damen und Herren.
Nicht, wenn man hier schaut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Man ist auf dem Saturn.
Der siebte Himmel ist offensichtlich Saturn. Und man ist in der Nähe vom Paradies.
Ja.
Das muss man auch nochmal sagen.
Das ist eigentlich der Gedanke, warum man sagt, man schwebt im siebten Himmel, weil man quasi paradiesnah ist in seinem Gefühl.
Nicht? Im Altertum kannte man eben nur sieben Sphären. Nicht?
Ja,
ich hatte hier noch ein anderes Beispiel, das ist auch nochmal noch benannt.
Ja, wundervoll.
Nicht? Also, hier Purgatory, diese unsägliche Disco, die zum Glück zugemacht hat. Dann verschiedene Sphären und dort oben diese Sphäre. Das ist die Sphäre, die Kristallschale, an der die Fixsterne befestigt sind. Das heißt also, wenn Sie im siebten Himmel sind, sind Sie dem Paradies oder eben dieser Kristallschalensphäre, an der die Fixsterne festgemacht sind, nahe.
Aber dann stellt sich natürlich die Frage, Frau Kollegin.
Ja.
Saturn, es gibt ja diese, ich weiß gar nicht, wo das genau herkommt. Andere können das bestimmt besser erklären, aber die Idee, dass geschlechtlich im weitesten Sinn Verwirrte von Uranus kommen.
Genau. Urninden und Urninge. Das geht, glaube ich, auf Herrn Ulrichs zurück. Ein Vorläufer von Magnus Hirschfeld. Der hat gedacht, wir müssen die irgendwie benennen, also sich selbst und uns alle. Und dann dachte er, Urninde und Urning, das wäre es doch in Anlehnung an Uranus.
Ja, und jetzt möchte ich doch nochmal ganz kurz, haben Sie nochmal die Sphärenbilder?
Ja.
Weil dann ist natürlich die spannende Frage, wo würden dann die geschlechtlich Verwirrten leben?
Ja, einfach durchzählen, Frau Kollegin.
Ja.
Denn nach dem Saturn,
ja,
müsste, glaube ich, dann der Neptun kommen und dann der Uranus.
Das heißt,
oder umgekehrt.
Aber das ist ja nun das Spannende im Thema Parallelwelt sein, wenn wir sagen, die Leute, die im siebten Himmel schweben, schweben in der Sphäre des Saturns in einer parallelen Welt, dann sind diejenigen, die aus der geschlechtlichen Verwirrtheit kommen, quasi noch mehr in Parallelwelt sein als alle anderen. Denn sie sind schon gar nicht mehr hier in diesen Sphären drin. Aber, das ist eben das Spannende, meine Damen und Herren, das erschafft ihnen die Möglichkeit, quasi, und ich möchte jetzt hier nicht draufmalen, aber angenommen, wir würden hier irgendwo schweben, den Blick von außen eben auf die Welt.
Ein Beispiel.
Ach, Frau Kollegin.
Hier sehen Sie, wie jemand von innerhalb, also hier am siebten Horizont, am siebten Himmel, nach außen schaut und die Himmelsmechanik sieht. Wir alle würden natürlich nach innen schauen
und haben die Draufsicht auf die Welt der Dinge, haben die Draufsicht auf die Realitäten. Aber das Schöne ist, wir sind nicht immer Teil des Ganzen. Auch das ist beruhigend. Meine Damen und Herren,
also wir haben es kurz festgehalten, wir sind vom Uranus. Vor allem unsere Forschung, natürlich die Quinismusforschung, die wir seit einigen Jahren betreiben, ist quasi urnindisch geprägt.
Ja,
ja, gar nicht. Aber wir wollen jetzt nicht zu mythologisch werden.
Nein. Weil wir so ein bisschen Hand.
Ja, also das letzte mythologisches Bild. Ach, vielleicht hier noch die Bemerkung zu diesem Bild. Die habe ich mir notiert. Unsere Literatur-Nobelpreisträgerin Hertha Müller.
Ach, stimmt, hat auch
könnte man hierzu sagen. Sie hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Der fremde Blick oder Das Leben ist ein Furz in der Laterne. Ich finde, eine vernachlässigte Literarin.
Naja, nun, jetzt hat sie ja den Nobelpreis gekriegt.
Nicht? Lesen Sie mal dieses Buch. Ja. Ja, also dann nochmal, weil wir ja nicht so mythologisch werden wollen, hier noch ein Beispiel. Für die Sphären. Ich muss das jetzt noch durchbringen, weil ich betrunken bin.
Ach so. Moment.
Das hatte ich vorbereitet, ich weiß es ganz genau. Nicht an was erinnert Sie das?
Die Raumfrisur der nicht? Matronen.
Also hier vielleicht noch deutlicher.
Ja, sehr deutlich. Ja.
Sehr also, schön. Es ist, die 3 steckt überall drin. Und das führt uns jetzt, weil wir ja nicht so mythologisch werden, zu einem Prinzip. Sie kennen es alle aus dem Desktop Publishing. Dieses Prinzip heißt WYSIWYG. What you get is what you see.
WYSIWYG.
What you get is what you see. Ja. Das Schöne an WYSIWYG ist, wenn man es übersetzt heißt.
Das heißt, nein, what you see is what you get. So.
Ja. Frau Kollegin. Das ist ganz spannend, dass Ihnen dieser kleine Lapsus jetzt passiert ist, weil das ist ja genau der Punkt.
Ach so.
Nicht? Dass man ja eben nicht das kriegt, was man sieht. Nicht alle, die schon mal eine Arbeit geschrieben haben und dann druckt die Seite, wie ich sie da sehe, das passiert nicht. Nicht?
Aber das Spannende ist natürlich, weil wir werden uns jetzt gleich darauf hier beziehen, ja, auf das WYSIWYG-System. Es gibt eine Geschichte dazu, wo es eigentlich herkommt.
Sie würden jetzt sagen, ah ja, wissenschaftlich, WYSIWYG, what you get is what you see. Hat sich jemand hingesetzt? Genau, ein Wissenschaftler hat sich hingesetzt, nämlich die Forscher am Xerox Palo Alto Research Center und haben dieses Prinzip benannt. Und wonach haben sie es benannt? Nach Geraldine Jones. Geraldine Jones ist eine Figur aus der Flip Wilson Show. Und Geraldine Jones hatte als Eigenschaft, diese wundervolle Eigenschaft, alles, was um sie herum passierte, zu kommentieren mit dem Satz, ach, what you get is what you see, honey.
What you see is what you get.
Eben drum. Und die Forscher haben also ferngesehen und haben aus der realen Welt ein Prinzip übernommen, um es auf die Wissenschaft zu übertragen. Das tun wir auch.
Genau, richtig.
Wir haben nämlich ein neues Prinzip entdeckt, entwickelt, und das ist das WYSIWYG-Prinzip. WYSIWYG. WYSIWYG. So. Dieses Prinzip, jetzt kurz mal übersetzt, heißt What you name is what you create. Ja. Wir nehmen den Applaus an dieser Stelle gerne an, waren aber nicht die Erfinderinnen dieses Prinzips.
Nein, natürlich unsere beiden Kolleginnen, die Sie auch alle wahrscheinlich besser kennen als wir, Frau Longström und Wittgren, haben am Borg-Institut von Luleå das erfunden.
Ja, und dort hieß es aber nicht WYSIWYG, sondern Witte-Witte-Witt-Prinzip. Dieses Witte-Witte-Witt-Prinzip wurde also am Quantenmechanischen Institut, also am Borg-Institut in Luleå, entwickelt und eingeführt. Und heißt, also der wichtigste Leitsatz dieses Prinzips ist, 2 mal 3 macht 4. Witte, witte, witt und 3 macht 9. Ja. Also skandinavisch ist natürlich klar, nicht die 9 Welten in der nordischen Mythologie tauchen natürlich auch hier wieder auf.
Und das hat uns dazu geführt, meine Damen und Herren, wir haben ganz am Anfang davon gesprochen, wir kommen ja quasi direkt aus dem CERN, wo wir angefangen haben, die verschiedensten Pudel im Teilchenbeschleuniger aufeinander zu schießen und zu schauen, was ist denn nun des Pudels Kern? Und wir haben ein Modell des Teilchenbeschleunigers da.
Ja, wir wollen Ihnen das mal zeigen. Dies ist das zentrale Element des Teilchenbeschleunigers. Sie haben hier den Einfüllstutzen. Hier werden, also jetzt nicht mehr Pudel, wir haben es jetzt nachgewiesen, hier werden Teilchen eingefügt. Dann wird das verschlossen. Dann muss natürlich noch ein Impuls gegeben werden. Ich gebe den jetzt kurz mal, also durch das Geschlossene. Dieser Impuls führt dazu, können Sie das
verstehen? Ja, ja, ja.
Dieser Impuls führt dazu, dass im Teilchenbeschleuniger die Teilchen hier rauskommen, in einem vollendeten Kreis zurückgeführt werden
und dann hier in der Kammer aufeinander stoßen.
Genau. Können Sie das nochmal zu mir drehen? Dann kann ich das demonstrieren. Ja. Und wenn Sie dann hier an dieser Stelle, das ist die Membran, die Membran, und wenn man da jetzt drüber fasst, ist es feucht, aber wenn wir das im Zerren machen, dann entdecken wir da Teilchen.
Ja, meine Damen und Herren, und wir kommen jetzt zu dem wirklich spannendsten Teil unserer Vorlesung, die Herrn Einstein in Frage stellen wird, die Teilchenphysik revolutionieren wird, meine Damen und Herren. Denn, was haben wir getan? Okay, wir haben zuerst den Teilchenbeschleuniger ein bisschen ruiniert, aber als er dann nun lief, nun ja, wir haben nicht viel anderes gemacht, als mal genauer hingeschaut.
Ja, nicht? Sie haben es ja vorhin am Anfang gesagt. Die Welt, also alle anderen Forscher haben ja festgestellt, dass es 154 Mesonen gibt.
Richtig.
Nicht? Ganz anders. Es gibt 154 davon und wir haben zwei neue Mesonen gefunden.
Ja, ich muss noch mal kurz hier sauber machen. Hier, irgendwie können wir demnächst mal einen Tafelwischer irgendwie...
Ja. Ein Tafelknecht. Übrigens, das Wort Schalk leitet sich von Knecht ab. Also einen Tafelschalk.
Ja. So. Also, es gibt 154 Mesonen, die auf unterschiedlichste Art und Weise zusammengesetzt sind. Wir sind in der glücklichen Lage, meine Damen und Herren, wir haben zwei neue gefunden.
Das Patron und das Matron. Und ob Sie es glauben oder nicht, dann tun Sie das mal ruhig. Das sind die beiden Urmesonen. Alle anderen 154 Mesonen
sind nur Ableitungen davon.
Vom Patron und vom Matron. Und das, was wir da gemacht haben, glauben Sie nicht. Wir haben diese beiden Urmesonen, Patron und Matron, aufeinander geschossen.
Mit annähernd Lichtgeschwindigkeit.
Was passiert? Das Gleiche, was sonst auch immer passiert.
Richtig.
Matron und Hadron als Mesonen
kollidieren
und fallen auseinander.
Geben halt Teilchen frei.
Und diese Teilchen, die dort freigegeben werden, sind Quarks.
Richtig.
Nicht? Haben wir auch schon von gehört. Ich darf mir kurz nochmal vorstellen. Hier habe ich ein Bottom Quark. Hier habe ich noch ein... was ist das?
Charm.
Das ist kein Charm-Quark. Das ist ein...
Strange?
Strange, nein, ein Strange-Quark habe ich doch hier. Das ist ein Strange-Quark. Das ist das Charm-Quark.
Charm? Ja. Strange?
Nein, das ist das Master-Quark.
Master-Quark.
Top-Quark. Das bringt mich ganz raus. Jedenfalls entstehen Quarks. Und das Tolle ist, wenn man Patron und Matron eben die Urmesonen aufeinander schießt, dann zerfallen diese Quarks noch weiter.
Und wir konnten zum ersten Mal einfach nur deswegen, weil wir ordentlich durchgefegt haben im CERN, was die anderen nicht gemacht haben, neue Teilchen beweisen.
Ja, diese Teilchen waren alle gleich.
Das ist eine Teilchenklasse.
Ja, eine Teilchenklasse. Und zwar haben wir dabei gefunden das Patscher-Teilchen.
Oh. Meine Damen und Herren, das Patscher-Teilchen, wir haben es erstmal so genannt und es gibt gute Gründe dafür. Wir haben uns natürlich an dem orientiert, was wir vorhin schon in der Vorlesung dargestellt haben, nicht? Wir haben uns einfach erstmal die Eigenschaften des Patscher-Teilchens angeschaut, nicht? Und es gibt verschiedene Eigenschaften. Das heißt, ähnlich wie bei den Quarks, die ja, wie ich vorhin aufgeschrieben habe, verschiedene Flavors haben, gibt es auch hier beim Patscher-Teilchen ein Flavor. Wir haben es benannt mit Umami.
Ja, Umami. Dann gibt es ebenfalls
Farbladungen.
Richtig. Das Patscher-Teilchen hat Farbladungen.
Auch in der 3.
Habe ich gerade noch. Hier ist nochmal das Ursprüngliche vom Quark.
Richtig.
Sie sehen hier nochmal ein Quark mit den Farbladungen Blau, Rot und Grün. Das Patscher-Teilchen hat ähnliche Farbladungen.
In Dschungelrot, Hackeblau und Urinella.
Ja. Und das Spannende, wenn man die Farbladungen beim Quark übereinander legt, entsteht die Farbe Weiß. Eine Kollegin hat das vorhin dargestellt. Wenn man jedoch die Farbladungen des Patscher-Teilchens übereinander legt, also Hackeblau, Dschungelrot und Urinella, entsteht
ein Ton. Ist das überraschend?
Ein Ton.
Ja.
Ja, wir können auch da. Ja, wir können Ihnen auch das demonstrieren, wie der Ton sich anhört. Im CERN, Frau Kollegin, auf 7.
So viel dazu.
Dankeschön. Meine Damen und Herren, jedes Patcher hat auch einen unterschiedlichen Spin. Und Spin ist natürlich nichts anderes als der Sexual Personality Index.
Also Spin, Sexual Personality Index. Wir sind hier noch nicht sehr weit fortgedrungen in die Benennung dieser Spin-Zustände. Wir haben deshalb mal eine vorläufige Deutung vorgenommen, in klassisch und progressiv. Ich darf das kurz mal zeigen.
Ja. Die Sexual Personality Index klassisch wäre BDSM
LGBT. Es gibt aber auch die progressivere Benennung, die vielleicht mehr bietet.
Und wir sind da noch am Arbeiten.
Onstren, Absäg, Anre,
Anle,
Tren, Drin, Genü. Vielleicht und mit der Ergänzung
Gender.
So.
Ja. Meine Damen und Herren, das Patscha-Teilchen an sich ist also mit anderen Worten ein geschlechtsloses Prinzip für das universale kosmische Gefüge zu verstehen, ein göttliches Prinzip, wie wir vorhin gesagt haben.
Pacha ist der Punkt, der Zeit und Raum verbindet und meint damit die Gesamtheit des Seins, die Totalität.
Pacha, alles hat alles in sich, ohne das Gegenteil ist keine Einheit möglich. Gut ist nur das Ganze der Ausgleich und nur durch den Ausgleich ist Stabilität garantiert. Und auf der zeitlichen Ebene repräsentiert das Pacha-Teilchen eben das Vergangene, das Gegenwärtige und das Kommende. Damit Sie jetzt in den nächsten Wochen bei Ihrer eigenen Arbeit,
Formeln.
Ja, eben, genau, bei Ihrer Arbeit mit dem Pacha-Teilchen hier arbeiten können, haben wir natürlich auch die Formel für das Pacha-Teilchen vorbereitet.
Ja. Es gibt eine Grundformel und eine Benennung des Pacha-Teilchens, nicht? Ich werde die einfach mal hier notieren, also dass Sie jetzt auch weiterarbeiten können. Das sieht ungefähr so aus.
Ja.
Sie sehen hier durch die Klammern angedeutet die Vorrangsgruppierung, nicht? Also Punkt vor Strich, Klammer zuerst. Also die Vorrangsgruppierung. Und wenn Sie das jetzt ganz einfach von vorne nach hinten durch deklinieren, steht da Komma aus dem Quark.
Nicht? Das ist quasi die Bezeichnung dafür. Und wir gehen aber noch einen Schritt weiter.
Wir gehen noch einen Schritt weiter, denn uns bleibt es natürlich überlassen, dieses neu gefundene Teilchen auch zu benennen. Wie wir es Pacha-Teilchen nennen, aber in der Wissenschaft ist natürlich immer Kürzel wichtig. Und so haben wir uns überlegt, dass wir das Pacha-Teilchen wie folgt benennen, nach dem griechischen Pi. Und nach dem altnordischen Runenzeichen für Ng. Zusammen also Ping. Das heißt, wir haben hier zwei Grapheme, Pi und Ng, die zusammen ein Phonem Ping bilden. Und dieses Ping natürlich völlig klar durch den Ton, ja, den das Pacha-Teilchen bei seiner Entstehung abstrahlt. Deshalb auch hier das lautmalerische Ping. Das wäre jetzt also die Kurzfassung. Wenn Sie mal schnell und eilig schreiben, nehmen Sie einfach Pi und Hnk. Wenn Sie aber wissenschaftlich korrekt schreiben, dann schreiben Sie Pi Hnk. Das ist das korrekte Zeichen. Wenn wir halt auch noch die philosophische Welt mitdenken, Ober-, Unterwelt und das Vermittelnde in der Mitte. So ja, haben wir also jetzt B Nannt. Jetzt können wir ja nochmal zurückkommen, Frau
Kollegin. Ja, eben, genau. Also es ist natürlich ganz, ganz wichtig, Frau Kollegin, und ich sehe schon die ersten Fragen, die sich hier regen. Wie jeder, der dabei war bei unserer Vorlesung Face Credibility, das postkopernikanische Modell einer neuen Ramifikation, oder das Feng Shui gegen eine differenzierte Millenniumsobsturation, da haben wir ja eigentlich ein grundlegendes Prinzip eingeführt in die Diskussion. Für jedes gute Qi gibt es ein negatives Scha. Okay. Sie erinnern sich auch noch an unsere gewagte These des Scha, Scha, Scha. Jetzt würde natürlich jeder, der mitgedacht haben, sagen, wir haben hier das Pacha-Teilchen. Wo ist eigentlich das Pachi-Teilchen? Das wäre so etwas wie die Frage, meine Damen und Herren, und da sind wir natürlich wieder ganz nah an der großen Frage, woraus besteht das Weltall? Gibt es eine Materie und eine Antimaterie, das Gute und das Schwarze? Meine Damen und Herren, nicht? Das wäre die Frage, gäbe es ein Pachi oder ein Pacha-Teilchen? Aber, Frau Kollegin?
Ja, unser Pacha-Teilchen vereint ja alles in sich. Das heißt, diese ganze Suche nach der schwarzen Materie im All ist völlig sinnlos, weil mit dem Pacha-Teilchen ist es abgedeckt. Es ist alles Pacha-Teilchen, da gibt es keine dunkle Materie, die man nicht berechnen kann. Pacha kann man berechnen, also da ist nichts Schwarzes.
Meine Damen und Herren, mit anderen Worten, was wir heute versucht haben darzulegen, ist nichts anderes als wir haben das Göttliche in uns und es gibt eine physikalische Grundsache, warum wir das Göttliche in uns tragen und warum wir das Göttliche auch nach außen tragen sollen, mit den Überschminkungen zum Beispiel. Wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, wir haben sehr viele Pudel zerschossen für diesen Vortrag, meine Damen und Herren. An dieser Stelle,
genau nochmal das... was will ich denn? Zufall.
Ja.
Der Zufall.
Ach so, ja.
Der Zufall. Am Anfang sprachen wir doch davon, ich greife gar nicht bewusst nach diesem Glas, um zu trinken, wenn ich könnte.
Das stimmt.
Das ist irgend so ein Ion, also ein im besten Sinne fehlgeleitetes, zu meiner Befriedigung.
Ja,
das... Und jetzt geht es ja darum, wenn es zufällig ist,
Also die Quarks, die machen ja irgendwie ihren Schabernack und tun, was sie wollen. Wir haben herausgefunden, das Pacha-Teilchen hilft uns, beeinflusst eben die Quarks, dass sie in die eine oder andere Richtung gehen, so wie wir das wollen.
Ja.
Und deswegen, meine Damen und Herren, auch das zum Abschluss vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt. Freut es uns, dass wir eben im CERN so ordentlich durchgefegt haben und einige Pacha-Teilchen heute hier präsentieren dürfen. Und wenn Sie am Ende hier rausgehen wollen, oder wir können Sie auch gleich rumgehen, wenn Sie sich jeder ein Pacha-Teilchen nehmen, um dann in Zukunft Ihren Willen ein bisschen besser lenken zu können. In welche Richtung soll es denn gehen? Und ich schaue mal kurz nach. Ja, hier haben wir Pacha-Teilchen komprimiert, zusammengepresst, meine Damen und Herren. Und ich würde Sie bitten, nehmen Sie sich doch einfach ein Pacha-Teilchen und geben Sie es einfach weiter. Sie können auch zwei und, wie ich durchgezählt habe, sogar drei Pacha-Teilchen nehmen. Wie Sie gesehen haben, meine Damen und Herren, in den verschiedenen Farbladungen Urinella, Hackeblau und Dschungelrot.
Und wenn jetzt die ein oder andere unter Ihnen Umami schmeckt, dann das ist das, wo ich LSD drauf getrunken habe.
Meine Damen und Herren, nach diesem kleinen, aber zärtlichen Parfumsritt durch unsere kleine Vorlesung möchten wir uns heute hier bedanken. Ich hoffe, wir konnten Sie der Wahrheit wieder mal ein kleines Stückchen näher bringen. Meine Damen und Herren, ich hätte das alles dran, also Pudelzerschießen, nicht alleine machen können. Bless this Mahoney.
Auditorium, liebe Wartende. Natürlich hätte ich auch nicht alleine arbeiten können, denn es gibt ja immer ein Anti-Teilchen, das im Raum schwebt, der Geist, der stets bejaht. Meine bezaubernde Kollegin, die Diene van der Platen-Schlussbruch.